Ja, ich will uns heute in ein Thema mit reinnehmen und dieses Thema, ich finde, das ist so ein Thema, das so fast manchmal ein bisschen paradox sich in der Bibel auch anhört. Und dieses Thema ist ein Thema, das Kraft uns schenken soll für die Wochen und für die Monate und für die Jahre, die da so vor uns liegen. Und dieses Thema ist wirklich etwas, was mich schon oft durch dieses Leben getragen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, in welche Richtung ich heute mit euch gehen will. Hat jemand da schon mal so eine Idee? Spannend, ne? Schwierig. Mensch, richtig schwierig heute Morgen. Also das Thema ist das Thema die Haltbarkeit der Freude. Wie haltbar ist die Freude, die wir an Jesus haben dürfen? Was würdet ihr sagen, Beate, wenn ich dich anschaue, wenn du so morgens immer reinkommst in die Gemeinde, also für mich strahlst du immer so eine Freude aus. So, und da fragt man sich, Beate, ist die Freude wirklich so haltbar? Amen, ja, sie ist so haltbar. Genau, ja. Und die Textstelle, die ich dazu ausgewählt habe, die kommt aus dem Johannesevangelium und da aus dem Kapitel 16, Vers 22. Und dort heißt es, so habt ihr nun Traurigkeit, ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Was für ein Wort! Was für ein Wort. Ich möchte noch zu Beginn mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du dein Wort uns gegeben hast, dass du uns dein Wort gesandt hast. Ich danke dir dafür, dass dein Wort wirklich so ein Felsen ist, auf den man sich stellen kann. Ich danke dir, dass dein Wort wirklich so eine Quelle lebendigen Wassers ist, das uns immer wieder neu erfrischt, dass es uns immer wieder neu die Freude in unser Herz hineintransportiert. Danke für dein Wort. Amen. Also hier, der das hier geschrieben hat, der das aufgeschrieben hat, war der Apostel Johannes. Das war so einer der Jünger Jesu, einer der Schüler Jesu, die ganz eng, so der ganz eng mit Jesus unterwegs war. Und der jetzt von sich auch schreibt, hey, ich bin der Jünger, den Jesus ganz besonders lieb gehabt hat. Ja, er schreibt er von sich selber. Also der hat so ein Empfinden gehabt, ey, mich liebt Jesus wirklich über alles. So in der Richtung. So wie wir das heute ja auch gesungen haben, dass Gott ein Lächeln über uns schenkt. Also jeder kann wirklich, wirklich glauben, ey, Gott liebt dich über alle Maßen und sein Lächeln ist immer über dir und er will dich einfach segnen mit allem Guten, was er nur im Himmel für dich auch vorbereitet hat. Und dieser Johannes, der war so, hat sich so geliebt gefühlt, der war so, sein Liebeschwamm, das war so mit Liebe aufgefüllt, dass der nicht anders konnte. Die Kirchengeschichte, so die Tradition, die berichtet davon, wenn der in die Gemeinde, da wo er ziemlich alt war und noch in die Gemeinde in Ephesus war, da hat man ihn, weil er nicht mehr gut gehen konnte, hatten da so junge Männer aus der Gemeinde, also junge Brüder würden wir so sagen, diese gekommen und haben den in die Gemeinde getragen, weil der nicht mehr gut gehen konnte. Und dann war das Folgendes, sobald der in diese Gemeinde in Ephesus reingetragen wurde, dann hat der die Leute angeschaut und der hat immer nur einen Spruch auf den Lippen gehabt und das war: Kinder, liebt einander. Liebt einander. Liebt einander. Und dann hat man ihn so gefragt, ja Mensch, das ist das, was du ständig auf deinen Lippen so trägst, liebt einander, warum ist dir das so wichtig? Und dann hat er gesagt, das ist das höchste und größte Gebot von unserem Herrn, Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und das war das, was er, dieses Gebot, das der Herr ihm gegeben hat, das, was er sagte, das größte Gebot, das, was er da auch ständig weitergeben wollte. Hier in dem Abschnitt, den wir heute von ihm lesen, da sieht man so in dem Kontext, dass Jesus gerade vor einer unglaublich schwierigen Zeit seines Lebens steht. Und das war die Phase kurz vor der Kreuzigung. Also eine sehr traurige Phase eigentlich in seinem Leben. Und er spricht hier von einer Zeit, die aber kommen wird, wenn man so den Kontext anschaut, von einer Zeit, die kommen wird und die große Freude beinhaltet und auch Freude, die schon da ist. Und er vergleicht das in dem einen Vers vorher, wer da reinschauen will, der vergleicht das mit einer Frau, die gerade große Schmerzen erträgt, eine hochschwangere Frau, die gerade ihr Kind zur Welt bringen wird und sie erleidet Unglaubliches, unglaublich schwierige Phase, die sie gerade durchlebt, aber sobald das Kind da ist, ist eine Freude da. Ist die Freude da. Ist das nicht schön? Ja, ich weiß nicht, wer Mutter ist, aber ich so als Vater war schon bei allen meinen Kindern, bei meinen Vieren, bei der Geburt dabei und ich weiß, nach dieser Phase, ey, du freust dich über das Neugeborene, dass dein Erdenbürger wieder auf dieser Welt da ist. Und wir lesen, warum auch diese Freude uns auch so viel an Inhalt und so viel Kraft für unser Leben mitbringt. Da lesen wir im Alten Testament, da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Da gibt es einen Mann, der hieß Nehemia. Das war so der Mundschenk des Königs in Babylon. Und so nach 70 Jahren erfüllt sich das Wort und das Volk Israel kann wieder zurückkehren in das Land, wo sie verschleppt wurden, wo sie in die babylonische Gefangenschaft rausgeführt wurden. Und nun, als sie dort auf dem Weg zurückgehen, das Volk Israel, kommen sie dort nach Israel, dort nach Jerusalem und sie sehen den Tempel. Und Nehemia, der war schon mit ein paar Leuten vorher da und die haben so notdürftig, haben die schon so ein paar Teile da zusammengebaut, damit man dort auch Gottesdienst feiern konnte. Und wir lesen dann in Nehemia 8, ich lese uns da nur gleich zwei Verse vor, aber die Sache war, die kommen dorthin und sehen den Tempel. Den Tempel, den Salomo früher gebaut hat, der zerstört wurde, der wieder aufgebaut wurde. Und als sie den Tempel sahen, da wurden die so traurig, weil nichts von dem Glanz und von der Herrlichkeit des Tempels da war. Es sah wirklich traurig aus. Und wir lesen, die fingen sogar an zu weinen darüber, dass der Tempel so schlimm jetzt aussieht. Und dann, als das Volk dort zusammenkommt, versammelte Nehemia, also der war schon so ein richtiger Führer auch des Volkes Israel, wenngleich seine Position früher die eines Kellners war, der dem Pharao halt immer so die Speisen so getestet hat, ob die auch gut schmecken und gut sind. Und hier ist er wirklich ein Leiter, ein Führer des Volkes. Und das Volk kommt nun zusammen vor dem Tempel. Und dann gibt es das Alte Testament, die Gesetze. Dann kommt einer der Priester, und er steht auf und er fängt an, das Gesetz zu lesen. Und als die Leute dann das Gesetz hören und auch immer wieder gesagt bekommen, wenn ihr das Gesetz nicht haltet, dann geht's wieder zurück nach Babylon in die Gefangenschaft. Das sind die Auswirkungen. Und die hören die ganze Zeit Gesetz, Gesetz, Gesetz. Und das Volk wird immer trauriger. Die denken sich, wer kann das alles einhalten? Die ganzen 613 Gebote, die sie da vorgelesen bekommen und immer noch mit diesem einen Touch, hey, wenn ihr das nicht haltet, ihr habt keine Chance. Und dann merkt Nehemia das, hey, hier läuft gerade etwas falsch. Nämlich das Volk Israel sollte zurück ja nach Israel kommen, um sich dort wieder aufzubauen. Und so fängt er an, dort reinzusprechen, und in Nehemia 8, 9 bis 10 lesen wir, dass er dort spricht. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. Und sende Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also hier, er beschreibt das so wunderbar, dass er sagt, schaut nicht immer nur auf das Negative, auf das, was euch gerade runterzieht, um da traurig zu werden, sondern so macht es nämlich Jesus auch. Er spricht hier in Johannes 16, 22, er spricht von der Freude, die vor uns liegt. Er spricht von einer Freude, die da ist, weil er den Preis dafür bezahlen wird und dass jede Person auf dieser Welt, die das glaubt, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, neues Leben empfängt. Und dieses neue Leben, dieses Dazugehörigkeit zu haben, eine Gewissheit zu haben, auf ewig im Himmel zu sein, das ist eine Freude, die einfach überschwänglich ist und die jeder Mensch erleben kann. Und das geschieht durch den Glauben an Jesus und an sein Wort. Und das sind halt nicht Freuden, die die Welt kennt, die unsere Gesellschaft um uns drum herum kennt. Ich meine so, ich weiß ja um viele Freuden auch in dieser Welt. Ja, ich habe einen guten Freund und jetzt im September, da kommt das neue iPhone raus. Ja, ihr seid, ja, Dieter, du bist kein Fan von dem, ne? So von dem abgebissenen Apfel da, ich auch nicht. Aber das Ding ist, der wartet schon jetzt, bis der Stichtag kommt, wo er das kaufen kann. Und der stellt sich da wirklich in die Schlange an, um immer das aktuellste iPhone sich da abzuholen. Und der ist schon ganz gespannt darauf, wie es aussieht. So ein paar Bilder werden ja da veröffentlicht jetzt schon und so weiter. Und das ist immer so. Am Anfang ist er natürlich immer begeistert, das weiß ich. Aber das hält nicht so lange. Das hält nicht so lange. Ich sag's euch, bei ihm dauert's, glaube ich, keine 2-3 Monate. Dann ist es eigentlich schon vorbei mit der Freude über dieses neue Handy, was er dort in seinen Händen hält. Und da weiß ich auch, es können ja auch andere Sachen sein. Es kann ja auch die neue Harley sein, der neue Porsche sein. Wie lange hält so eine Freude eigentlich aus? Wie lange ist diese Haltbarkeit der Freude? Und dieses Gefühl, von dem ich hier spreche, das ist da recht schnell vorbei. Und du musst irgendwie wieder etwas Neues holen, damit da diese Freude an diesen weltlichen Dingen, an diesen irdischen Dingen wieder da ist. Aber hier spricht Jesus von einer Erfahrung, von einer Freude im Leben, die nicht aufhört, sondern die bleibt. Und Jesus hat das seinen Jüngern versprochen, dass durch den Heiligen Geist, durch seinen Geist, der durch den Glauben in unserem Herzen lebt, dieser Heilige Geist, der bringt Früchte mit. Dieser Geist, der in dir lebt, ist ein Geist der Freude. Da bricht Freude in dein Leben auf. Da bricht Freude durch dich durch. Und heute Morgen haben wir in den Losungen gelesen, oder ja in unserem Gebetskreis, den wir unten hatten, da haben wir darüber gelesen, dass da steht in 1. Johannes 3, 1, 3 bis 4, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus und die schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Also Jesus, der das wusste, dass wir in unserem Leben eine Freude empfangen, die dauerhaft ist, die nicht verloren geht, auch nicht nach 3 Monaten. Beate, nach wie vielen Jahren hält sie immer noch an und bringt dich immer wieder so neu in Schwung? Das ist jetzt schwierig, also es ist schon bestimmt viele Jahre her. Und, ist schon sehr lange, ja. Und diese Freude ist wirklich dauerhaft. Und manchmal ist es ja auch so, dass man natürlich auch Freude erlebt im Dienst für den Herrn, ja. Wenn man für Jesus unterwegs ist. Ich kenne das auch sehr gut. Ich meine auch die Jünger, die haben das erlebt. Lukas 10, 17. Da sind 72 Jünger, schickt Jesus los. Und die kommen dann zurück, nachdem Jesus ihnen gesagt hat, geht in alle Städte, betet für die Kranken. Heilt die Kranken, befreit die Leute von ihren Dämonen und die gehen los und erleben, dass da wirklich etwas passiert. Und wenn man da reinschaut in diesen Text, da lesen wir, dass die 72 Jünger zurückkehrten und voller Freude sagten, Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Vers 18, Jesus antwortete, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also hier merkt man im Dienst, da bekommst du eine Freude. Also wenn du da unterwegs bist, ich kann es euch auch sagen, manchmal da können auch wirklich heftige und harte Zeiten sein, wenn du für den Herrn unterwegs bist, das erfüllt dich mit Leben, das erfüllt dich mit Freude. Und Jesus hat hier den Jüngern diese Vollmacht und Autorität gegeben und die erleben, hey, genau das, was wir erlebt haben, das ist geschehen. Und die freuen sich darüber, dass das, was Jesus ihnen anvertraut hat, dass das tatsächlich passiert ist. Dass so wie das so eine ganz moderne Bibelübersetzung beschreibt, ich weiß nicht, ob ihr die davon schon mal gehört habt, Volksbibel, habt ihr schon mal von der Volksbibel gehört? Einige schon. Es ist eine sehr jugendliche Sprache, ja. Ich merke schon, einige runzeln da die Stirn. Ist ja auch mehr so eine Übersetzung oder so eine Übertragung, sagt man. Es ist nicht so ganz genau. Aber ich finde manchmal so ein paar Verse wie auch diesen Vers, den habe ich mal nachgeschaut. Und da steht dann, dass Jesus zu den Jüngern sagt im Vers 18, ich weiß, sagte Jesus, als ich für euch gebetet habe, konnte ich den Satan sehen, wie er von euch immer wieder K.O. geschlagen wurde. Er ging wie ein nasser Sack zu Boden. Ja, das ist eine Übertragung, ne? Aber das ist ein schönes Bild. Also der sagt, hey, ich habe gesehen, ihr Jünger, ihr wart unterwegs und überall da, wo ihr wart, da ist wirklich die Macht des Feindes, die da war, am Wirken war. Ihr seid dort reingekommen, ihr habt da den Satan wirklich besiegt. Ihr habt ihn da eine verpasst, dass der immer wieder da K.O. zu Boden gegangen ist. Aber Jesus sagt hier, hey, aber das Allerwichtigste ist nicht, dass ihr gerade hier gesehen habt, wie das Reich Gottes sich ausbreitet, wie ihr Satan entthront habt, dort in den Orten, wo ihr wart, und ihn besiegt habt, sondern das Allerwichtigste und diesen Sieg, den ihr da errungen habt, darüber natürlich dürft ihr euch freuen, aber er ist nichts im Gegensatz dazu, wenn eine Seele sich Jesus anvertraut, ein Zuhause bei ihm findet und der eine Freude erlebt und diese Freude mit dem, der erlöst ist, dass ihr euch da mitfreuen dürft. Und ich sag euch, das ist jetzt so eine Aussage, die ich hier gemacht habe, aber ich könnte sie untermalen. Erst vor kurzem, da war so eine Bekanntin von uns, ein junges Mädel, die brachte eine aus Afghanistan, mit, die aber schon hier über ein Jahrzehnt auch in Deutschland lebt, konnte super Deutsch sprechen. Und sie kam und sie hatte so einen großen Zettel mit einem DIN A4 Zettel und auf dem Zettel hatte sie ganz viele Fragen draufstehen gehabt, ne? Und dann hat sie gesagt, ich möchte mal ein paar Fragen loswerden an euch Christen. So, und dann fing sie an, diese Fragen vorzulesen. Und dann natürlich kommst du dann ins Gespräch über die eine Frage, über die nächste Frage. Und das sind schon manchmal so, ja, da kann man natürlich lange drüber sprechen, auch so einfach wie das Mädel auch so ihren Weg sieht und so weiter. Und wir hatten dann nicht viel Zeit. Wir waren nachher noch im Gottesdienst mit ihr. Und dann, nach diesem Gottesdienst, weiß ich, hatten wir einfach ein Gespräch mit ihr und ich weiß, dass Elina, meine Frau, hat ein Gebet mit ihr gesprochen und sie hat einfach gesagt, Jesus, ich möchte einfach mit dir mein Leben gehen. Sie wollte das. Sie hat gesagt, das möchte sie. Sie sagte, diese Einsamkeit, die sie oft erlebt, selbst als 18-Jährige im Abitur stehend, gerade das Abitur gemacht, selbst das hat sie erlebt, hat sie gesagt hat, ich möchte mich diesem Menschen anvertrauen. Natürlich hat das Wort Gottes schon auch in ihr gearbeitet durch die Predigt. Und dieses Mädel spricht ein Gebet. Und nachher erleben wir, wie sie gar nicht mehr aufhören kann zu grinsen. Kennt ihr das so? Die hat irgendwas erlebt in einem Moment, dass sie nicht aufhören könnte zu lächeln. Und die hat das nicht wegbekommen. Ich habe das bei ihr gemerkt. Die hat versucht, das zu unterdrücken, weil da war ein sehr guter Freund von mir, ein junger Iraner, der hat dann erzählt, wie er überhaupt zum Glauben gekommen ist. Und dann hat er halt von seinem schweren Leben im Iran erzählt. Und das war eigentlich eine traurige Geschichte. Und die fing immer wieder an zu lachen auf einmal. Und ich dachte, irgendwie hört die gar nicht so richtig bei der Geschichte zu. Nein, es war wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, diese junge Frau, die hat gerade Jesus erlebt, wie er in ihr Herz eingezogen ist, wie sie nun auf einmal eine Gewissheit hat, wie Jesus es gesagt hat, und darüber man sich alle Zeit freuen kann, egal in welchen Momenten, in welchen Schmerzen du bist, nämlich, dass dein Name im Himmel geschrieben steht, dass du auf ewig bei ihm sein wirst. Und diese Freude, die kann dir niemand nehmen. Und ich sag euch, ich habe von Elinas Opa, den habe ich ja damals auch noch gut kennengelernt, er ist 103 Jahre alt geworden, und wenn man mit ihm zusammengesessen hat, das war ein alter Mann, der immer eine große Bibel so aufgeschlagen hat, mit großen gotischen Buchstaben. Ich habe da mal reingeschaut, da haben bestimmt ein Drittel der Seiten gefehlt, aber das war ihm auch egal. Wenn du zu ihm nach Hause kamst, er hat immer gelesen. Und diese Sehnsucht nach diesem himmlischen Zuhause, die hat man eigentlich bei ihm immer gemerkt. Also wenn man mit ihm dann zum Mittagstisch ging oder zum Abendessen ging und er sich an den Tisch gesetzt hat, der hatte so ein Gebet drauf. Und dieses Gebet, das war etwas, das, da hat man etwas gespürt von dieser Sehnsucht. Nämlich der hat sich an den Tisch gesetzt und manchmal hat man erwartet so ein Segensgebet für die Tischgemeinschaft, für die Hände, die das Essen zubereitet haben, oder dem Herrn zu danken für seine Versorgung. Aber er hat sich hingesetzt und hatte mal dann mit dem Gebet gesprochen. Lieber Heiland, er war schon ein bisschen älter, er hat dann gesagt, lieber Heiland, hast du mich denn ganz vergessen? Wie gerne will ich doch bei dir sein. Ja, so fing er das Gebet an. Natürlich war er auch dankbar für alles, was Gott ihm geschenkt hat. Aber das war diese Sehnsucht nach diesem Zuhause, dass er auf ewig bei ihm sein wird. Und diese Sehnsucht und diese Freude darüber, die hat ihn durchgetragen durch all seine 103 Jahre, die er alt geworden ist. Also da merkt man etwas von dieser großen Freude, die da ist, von dem, der mit Jesus unterwegs ist, der das erlebt hat, ein Zuhause in seinem Leben zu bekommen. Und ja, ich könnte euch da noch viel mitnehmen, in Phasen, auch in unserem Leben, wo wir im Dienst unterwegs waren und einfach nur gemerkt haben, Gott will manchmal, dass du bestimmte Dinge tust, dass du in bestimmten Projekten mitarbeitest. Das ist manchmal so, wie du das fühlst, wie er dich so manchmal zieht und dann gehst du da drinnen und erlebst, wie dann auf einmal Freude da ist, obwohl es manchmal richtig schlimm ist. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich weiß, wir waren 2012 das erste Mal in Sri Lanka und das war so 2-3 Jahre nach dem Bürgerkrieg, der dort war. Das heißt, da waren auch nicht so viele ganze Straßen, sehr viel zerstörte Straßen, sehr holprig. Also manchmal, da ist man wirklich durch ein Schlagloch gefahren und du warst fast mit dem Kopf oben gegen das Taxi geknallt mit deinem Kopf, weil du immer abgehoben bist vom Sitz, ja. Wir sind dann auch mit Linienbussen gefahren, das war eine Katastrophe. Ich habe da wirklich laut gebetet, weil ich dachte, der Fahrer, der hat irgendwie, unser Leben ist nicht so sehr wertvoll für ihn. Und dann bist du manchmal in so Hotelzimmern gewesen, wo, ich sage euch, in einem, das war auch sehr günstig, ich meine so 7 Euro die Nacht mit Frühstück, das ist schon ein sehr guter Preis, ne? Also so, auch 2012 war das schon ein Hammerpreis, aber dann liegst du so im Bett und dann mitten in der Nacht fällt irgendwas von oben runter. Und wir lagen in so 2 Betten, die so zusammengeschoben waren und ich sage zu meiner Frau, was war das? Ich mache mein Handy an und sehe, wie so ein Teil über sie so drüber springt und dann auf einmal fliegt. Da habe ich gedacht, naja, Fliegen ist immer gut, ne, weil fliegende Tiere, da habe ich nicht so viel Angst. Aber es war eine Fledermaus. Und dann gucke ich nach oben, da fliegt noch eine andere in unserem Zimmer rum. Und du denkst dir, okay, wo bin ich jetzt hier gerade? Ne? Und dann habe ich dann das Licht angemacht von meinem Handy und habe das durchgehend angelassen, weil ich dachte, die hauen ja vom Licht eigentlich ab. Ne? Weil ich hatte jetzt keine Lust, dass sie nochmal auf mich da runterfliegen. Und dann hörst du irgendwas in dem anderen Zimmer am Rascheln, am Knabbern. Und du denkst, was ist da los? Ne? Und da sind dann so riesige Kakerlaken, die irgendwie an irgendwas rumknabbern. Und du denkst, wo bin ich hier? Ja? Und das sind manchmal so Momente, wo du denkst, okay, also das muss ich jetzt nicht haben. Aber ich sag euch, da ist man unterwegs und man weiß, wo Gott dich hinführen will, dass du bist sein Kind, er ist immer bei dir und die Freude ist immer da. Ja, und ich weiß noch, wie ich dann abends so zu einem früheren Arbeitskollegen, hatte ich mal so eine Nachricht geschickt und habe ihm dann gesagt, ja, der wollte wissen, so wo ich bin. Ich war mit ihm, früher haben wir als Schlosser viele Jahre zusammengearbeitet. Und er fragte, ja, wo bist du? Und ich habe geschrieben, ja, über die Situation geschrieben, ist ziemlich heiß hier, Fledermäuse habe ich gerade im Zimmer, im anderen habe ich schon, ich weiß nicht, 5-6 Kakerlaken platt gemacht. Und dann hat er mir nur so geschrieben, der war kein Christ, er hat geschrieben, bist du gerade in der Hölle? So als Frage, ich so, nein, ich bin hier eigentlich in Sri Lanka. Naja, aber da merkt man, es können herausfordernde Phasen sein in unserem Leben, aber die Freude, die wir hatten, als wir dort unterwegs waren und gesehen haben, im Dienst, wie Freude unser Herz bestimmt hat und auch in diesen Momenten, dass man da so herzlich auch darüber lachen konnte, in den Phasen, wo man auch drinne steckt, dass wir einfach wissen dürfen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist eine unglaubliche Freude, die da ist. Wenn man da auch in den Text so reinschaut, hier in diesem mit diesem griechischen Wort, das hier geschrieben steht, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, das ist ein Wort, das man vergleichen könnte mit der Unterzeichnung von einem Testament oder einer Urkunde. Also es ist so ein Wort wie, es bleibt geschrieben. Also so eine innere Gewissheit, und die dürfen wir jetzt schon haben. Die darf man jetzt schon erleben, dass mein Name auf ewig im Himmel reingeschrieben ist. Ja, das sind die Phasen, durch die wir in unserem Leben gehen. Und auch, ja, und auch wenn es da, ich sag mal so, wer dann auch sich einfach mal so zurückblickt in das Alte Testament, ich habe hier noch ein Beispiel mit reingeschrieben, das überspringe ich mal, aber dass wir wissen dürfen, auch diese Einsamkeit, die manchmal Menschen auch gerade jetzt in diesem Lockdown erleben. Ich hatte letztens so eine Doku gesehen, besonders über alte Menschen. Da war der Eckart von Hirschhausen, der Doktor, der dann auch ein bisschen Comedy macht, der hat mal so eine Doku darüber gedreht und hat gesagt, wirklich die Todesursache Nummer eins bei alten Menschen ist Einsamkeit. Ja, also ich war total überrascht, aber das ist etwas, wo man merkt, das sind Menschen, die sich einfach alleingelassen fühlen und die so sich auf sich selbst gestellt fühlen. Ich meine so, wenn man so in 1. Mose reinschaut, wo Gott Adam geschaffen hat, dann hat er eine Sache, hat Adam auch gemerkt. Der meinte so irgendwie, ja, irgendwie jedes Tier hat so seinen Partner, ich habe hier keinen. Und Gott hat tatsächlich gesagt, hier ist etwas nicht gut. Also das erste Mal, wo er tatsächlich sagt, alles war super, alles war gut, aber hier war eine Sache, die nicht gut war, das hat er dann auch sofort korrigiert, hat das dann behoben, und der Mensch hatte dann eine Frau gehabt, ja. Und hier ist es dann auch so, wenn ein Mensch das natürlich erlebt, auch in einer Beziehung zu stehen, in einer Beziehung mit jemandem zu sein, dann merkt man, wenn diese Beziehung wirklich gut ist, wenn sie gut läuft, ja, das muss nicht immer alles perfekt sein. Ich meine, ich hatte ja letzte Woche 29 Jahre sind wir jetzt mit Elina verheiratet. Da gibt's natürlich manchmal Stimmungsschwankungen so in den 29 Jahren. Aber das Ding ist ja wirklich, wenn man da zusammen unterwegs ist, miteinander unterwegs ist, wie man dann auch merkt, wenn die Beziehung gut ist, wenn sie läuft, das ist wie ein Stück Himmel auf Erden. Das ist wie das Paradies, in dem du dich befindest. Stellt euch das mal vor, wenn die Beziehung miteinander wirklich so funktionieren würden, selbst in schwierigen Umständen, man kann sich über den anderen freuen und man kann zusammen unterwegs sein. Und hier heißt es dann, ich habe das hier nur so aufgeschrieben, wenn man meint, dass es überhaupt keine Freude mehr gibt, dass es doch eine Freude da ist, die immer da ist, also weil das eine Frucht des Heiligen Geistes ist und die nicht abhängig ist von den Umständen, in denen wir drinne sind. Denn wenn wir wissen, dass wir an Jesus dranhängen, wie die Rebe am Weinstock, dann dürfen wir dann auch von dieser Rebe, von diesem Saft der Rebe, dürfen wir ständig nähren uns und ziehen diese Freude in uns hinein. Und das ist eine Freude, die du noch nicht mal aus dir selber heraus produzieren kannst. Also du sagst, jetzt will ich mich freuen, jetzt muss ich es produzieren. Nein, das geschieht schon. Das ist etwas, was da geschieht, wenn du dir dessen auch immer wieder bewusst bist. Jesus ist deine Freude in deinem Leben. Amen. Ja, ich habe hier noch von Augustinus ein Zitat zum Ende. Und der hat da dazu mal so einen treffenden Vers geschrieben, der hat gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Das ist einfach für Jesus zu leben, ist etwas so viel Größeres für ihn, für seine Gemeinde. Und das bringt Freude in unser Leben und das stärkt auch unsere Beziehungen. Und die Freude am Herrn, die ist unsere Stärke. Ja, ich würde jetzt einfach uns einladen, nochmal mit mir ins Gebet zu gehen. Und das Lobpreisteam, das kann dann schon mal auch nach vorne kommen.